Geliebte Brüder und Schwestern in Christus Jesus, liebe Freunde des Wortes Gottes. Mein Thema lautet: Leide Übles mit mir für das Evangelium. Wir betrachten das Kapitel 1, das gesamte Kapitel 1 des zweiten Timotheusbriefes, aus denen soeben gewisse Kernverse gelesen wurden. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief des Apostels Paulus und gleichsam sein Vermächtnis an Timotheus, dem er damit die Fortführung seines Dienstes auf die Schultern legt. Paulus verfasste diese Zeilen wohl im Jahr 64, während seiner zweiten schweren Haft in Rom, den Tod vor Augen. Das Leitthema des Briefes ist dementsprechend: Leide Übles für mein Evangelium wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. In den Bedrängnissen unserer Zeit dürfen wir mithin erwarten, dass sich die Darlegungen des Apostels als besonders hilfreich für uns erweisen. Ist Paulus doch heute der Lehrer, 1. Timotheus 2,7, nicht die 12? Leben wir doch in der dem Apostel Paulus gegebenen heilsgeschichtlichen Haushaltung der überströmenden Gnade Gottes, Epheser 3, Vers 2, und offenbart Gott doch heute sein Wort durch die Heroldsbotschaft, mit der Paulus betraut ist, wie man in Titus 1, Vers 3 nachlesen kann. Der Brief ist des Weiteren durch dringende Ermahnungen gekennzeichnet, und zwar treu mit dem Wort Gottes umzugehen, indem wir es nämlich richtig schneiden, also jede biblische Wahrheit zeitlich, sachlich und personell richtig unterscheiden und zuordnen. Kapitel 2, Vers 15. Ein Muster gesunder Worte haben, Kapitel 1, Vers 13, und die gesunde Lehre des Apostels Paulus bewahren, Kapitel 3, Vers 10, Kapitel 4, Vers 3, damit unser Glaube und in der Folge davon unser Denken und Handeln nicht zerrüttet werden. Der Apostel schreibt: Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, gemäß der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist, an Timotheus, mein geliebtes Glaubenskind, Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Epheser 1 und 2. Paulus ist der Einzige, der sich Apostel Christi Jesu nennt. Diese Wortfolge, zuerst der Titel, dann der Name, betont die überhimmlische Stellung Jesu als der Christus, dessen Amt auch die Vervollständigung des Alls umfasst. Epheser 1, 23. Der Ausdruck Jesus Christus dagegen betont die Person Jesu als den Retter. Der Name Jesus bedeutet ja Jewe, der Retter. Durch den Willen Gottes ist Paulus Apostel. Es war wahrlich nicht sein Wille, sondern allein Gottes souveräne Auserwählung und Berufung in der Gnade. Paulus schreibt angesichts des Todes, gemäß der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist. Nur so verliert der Tod seinen Schrecken. Er, der das Leben ist, ist unsere Erwartung, der Herr Jesus Christus selbst. Und wenn wir dazu noch wissen, dass selbst unser Tod Gott dient, Römer 14, Vers 8, werden wir völligen Frieden haben. Frieden wünscht Paulus seinem treuen Mitarbeiter auch in allen anderen Anfechtungen. Des Weiteren das Erbarmen Gottes in all seinem Leiden um des Evangeliums des Paulus willen und vor allem Kräftigung in der Gnade Gottes, unseres fürsorglichen Vaters und Christi Jesu, dem Mittler der Gnade, des Erbarmens und des Friedens, den wir nicht nur Herr nennen, sondern dem wir auch gehorchen sollen. In herzlicher Verbundenheit und als rechter Hirte, nicht von ungefähr wird auch der zweite Timotheusbrief Pastoralbrief genannt, wendet sich Paulus an Timotheus. Er eröffnet seinen Zuspruch mit den ganz persönlichen Worten in den Versen 3 bis 5. Dankbarkeit habe ich gegenüber Gott, dem ich von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen Gottesdienst darbringe, wie unablässig ich die Erinnerung an dich habe in meinem Flehen nachts und tags, mich danach sehnend, wenn ich mich deiner Tränen erinnere, dich zu Gesicht zu bekommen, damit ich mit Freude erfüllt werde und neue Erinnerung erhalte an den ungeheuchelten Glauben in dir, der schon deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike vorher innegewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Der Apostel der Nationen dankt Gott, dass er sich ständig an sein Glaubenskind rechter Art erinnern darf. Er sieht diesen Dank als Teil seines Gottesdienstes an, den seine Eltern und Großeltern in Erwartung des Messias einst darbrachten, denn Paulus war ja ein Pharisäer und Sohn von Pharisäern. Er steht damit in der Reihe aller Glaubenden, und wenn er sich auch in Bezug auf Jesus geirrt hatte und dessen größter Feind gewesen war, so hatte er doch mit Inbrunst nach seiner Erkenntnis gehandelt, stets mit reinem Gewissen dem einen wahren Gott dienend. Im Gefängnis zu Rom fleht Paulus nun nachts und tags für Timotheus, dass dieser sich angesichts all der Widerstände gegen das Evangelium, das Paulus eigens enthüllt worden war, Galater 1,12, nicht entmutigen lasse und sich in der Gnade kräftige, die in Christus Jesus ist, Kapitel 2, Vers 1. Und er sehnt sich danach, sich der Tränen des Timotheus beim letzten Abschied erinnernd, ihn bald wiederzusehen, was er in Kapitel 4 mit den Worten unterstreicht: Befleißige dich, schnell zu mir zu kommen und vor dem Winter zu kommen. Verse 9 und 21. Dann würde Paulus mit neuer Freude erfüllt werden und der ungeheuchelte Glaube in Timotheus würde ihm zum Zuspruch sein. Auch Timotheus steht in der Tradition der Glaubenden, wie denn in Apostelgeschichte 16,1 verzeichnet ist, dass er ein Sohn einer gläubigen jüdischen Frau war. Jetzt, nachdem sich alle Heiligen der Provinz Asien vom Evangelium des Apostels Paulus abgewandt hatten, Kapitel 1, Vers 15, dürfen die Vorfahren des Paulus wie auch des Timotheus und damit gewissermaßen die Wolke aller Glaubenszeugen den beiden zur Kräftigung gereichen. Paulus drückt zudem Timotheus sein ganzes Vertrauen aus, indem er von dessen ungeheucheltem Glauben überzeugt ist und mithin davon, dass dieser sich der Vollendung der Anweisung gemäß verhält, nämlich in Liebe, aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Das ist auch die Ursache, schreibt Paulus in Vers 6, und zwar der ungeheuchelte Glaube in Timotheus, dass ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes, die durch Auflegen meiner Hände in dir ist, wieder anzufachen. Zu der Zeit, als Paulus Timotheus in den Dienst nahm, in der heilsgeschichtlichen Verwaltung des Übergangs von der pfingstlichen zur gegenwärtigen, war es noch so, dass die Ältesten jemandem aufgrund eines prophetischen Wortes die Hände auflegten und in einen Dienst einsetzten, wobei die Handauflegung nicht etwas Selbstständiges war, sondern den durch das prophetische Wort ausgedrückten Willen Gottes nur begleitete. Vergleiche 1. Timotheus 1, 18, 4, 14. Weder damals noch heute befähigte eine Gnadengabe automatisch zum Dienst, sondern es bedürfte und bedarf der Bereitschaft zu einem hingebungsvollen Einsatz und der Belebung der Gnadengabe durch das ständige Aufnehmen des Geist und Leben tragenden Wortes Gottes. Die Gnadengabe ist das eine, ihre volle Entfaltung das andere. Und wenn Gott keine Tür für einen Dienst auftäte, geschähe gar nichts. Welche Gabe hat Timotheus? Die der Lehre, wie eine Vielzahl von Bibelstellen erkennen lässt. Außerdem war er Evangelist, 2. Timotheus 4, Vers 5. Die Gnadengabe wieder zur vollen Glut zu bringen, ist im Grunde kein Problem. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft gegeben. Vers 7. Zu jener Zeit, wir denken an die Verfolgung der Gläubigen nach dem Brand von Rom im Jahr 64, war es sehr gefährlich, als Evangelist in der Öffentlichkeit und Lehrer vor größeren Kreisen aufzutreten. Ob Timotheus schüchtern war oder Furcht vor Leiden hatte, vermutlich nicht. Jedenfalls hatte er allen Grund, verzagt zu sein. Denn Paulus ist im Gefängnis und muss mit seinem Tod rechnen. Und bestimmt waren nicht nur die Heiligen der Provinz Asien vom Glaubensgut des Apostels Paulus abgefallen, sondern viele andere dürften ebenfalls falschen Aposteln und betrügerischen Arbeitern zum Opfer gefallen sein. Paulus schreibt von ihnen in 2. Korinther 11, Verse 13 bis 15. Und viele andere mögen sich von dem Evangelium, das sie in Christi Gnade berufen hat, abgewandt haben. Galater 1, 6. Da ist ja Paulus sehr erstaunt, dass sich die Galater so schnell abgewandt haben von dem Evangelium, das sie in Christi Gnade berufen hat. Der Geist Gottes aber, der uns Gläubigen innewohnt, ist der Geist der Kraft und vermittelt uns Gottes Kraft. Die Kraft Gottes wirkt sich heute am inneren Menschen aus, denn die Zeiten der Zeichen und Wunder sind vorbei. Siehe 1. Korinther 13, 8 bis 13. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Liebe ist das kennzeichnende Merkmal, denn Gott ist Liebe, voll Liebe. Und die Liebe Gottes kräftigt uns und stärkt uns und drängt uns zu den Menschen, die Gott allesamt liebt. Gottes Geist hat des Weiteren den Charakter der gesunden Vernunft. Wiederholt betont Paulus die Wichtigkeit der gesunden Vernunft für die Gläubigen. Wir sollen in der Lage sein, eine Sache vernünftig zu beurteilen. Die gesunde Vernunft sinnt auf Rettung und Auferbauung zur Verherrlichung Gottes, eben auf das, was Christi ist, und lässt uns das heilige Maß bewahren. Paulus schreibt weiter: Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gebundenen, sondern leide Übles mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Vers 8. Des Wortes der Wahrheit, des Wortes des lebendigen, einzigen und glückseligen Gottes, des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus, sollten wir uns wirklich nicht schämen. Es ist das Kostbarste, was wir Menschen haben. Paulus schämte sich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden Glaubenden. Zeugnis davon zu geben, es also weiterzutragen, darf unsere größte Freude sein. Weder unseres Herrn sollen wir uns schämen, der seine Liebe in seiner Dahingabe bis zum Kreuzestod erwiesen hat, noch des Paulus, dieses Mannes, der gar nicht wert ist, Apostel genannt zu werden, dem aber die gegenwärtige Heilsverwaltung der überströmenden Gnade Gottes gegeben ist, während der die Herrlichkeit Christi unter den Nationen ist, Kolosser 1,27, und nicht unter Israel. Sondern leide Übles mit mir für das Evangelium. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Das Evangelium ruft in diesem bösen Äon, in dem wir leben, grundsätzlich Feindschaft hervor, gewiss in unterschiedlicher und oft verdeckter Weise. Aber man frage nur einmal, wo in der Bibel irgendeine als rechtgläubig ausgegebene, aber irrige These stehe, und man wird höfliche Ausgrenzung erfahren. Und sollten wir es wagen, bestimmte Sünden konkret anzusprechen, wird uns Empörung entgegenschlagen. Nun wird man heute in vielen Ländern nicht mehr gefoltert, es tut uns aber doch im Innersten weh. Verlieren wir deshalb die Realität nicht aus den Augen. Diese ist: Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Römer 8,7. Ob von Seiten der Ungläubigen oder von fleischgemäßen Gläubigen. Und aber auch alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Übles zu erleiden gehört aber zu unseres Gottes und Vaters weisen Wegen mit uns, damit wir Gottes Kraft kennenlernen, denn seine Kraft wird erst in unserer Schwachheit vollkommen erfahren. 2. Korinther 12, Vers 9. Dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen gemacht. Paulus fügt an, nach der Kraft Gottes. Ja, aus uns selbst heraus vermögen wir gar nichts. Zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters aber sei gesagt, er kräftigt uns, er steht treu zu uns. Paulus fährt fort, sich auf Gott beziehend, der uns gerettet und berufen hat, mit heiliger Berufung, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. Vers 9. Der Apostel vertieft seinen Zuspruch, indem er Timotheus daran erinnert, sich und uns alle einschließend, dass wir Gerettete und Berufene sind und Gott längst, und zwar vor äonischen Zeiten, bevor die Zeit und ihre Abschnitte, die Äonen, erschaffen wurden, Hebräer 1,2, in herrlicher Weise an uns gehandelt hat, nämlich nach seinem Vorsatz und der Gnade, die in Christus Jesus ist. Dementsprechend dürfen wir uns auch heute als solche ansehen, die nach Gottes Vorsatz und dem Reichtum seiner Gnade in eine heilige Berufung hineingestellt sind, nämlich an den Vollendungszielen Gottes mitzuwirken, indem wir das Evangelium des Paulus verkündigen, dabei durchaus Übles erduldend. Wer sagt, dass Paulus mit dem Evangelium der Unbeschnittenheit betraut wurde, Galater 2,7, einem anderen Evangelium als dem des Petrus, wird verfolgt werden. Hierzulande wird man ausgegrenzt, wenn man die Allaussöhnung verkündigt. Doch was ist dies angesichts unserer Berufung in die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus, unserem Herrn? Und sollte die Gemeinschaft mit dem Sohn nicht auch die Gemeinschaft seiner Leiden für die Treuen und Gehorsamen einschließen? Musste der Sohn nicht durch Leiden vollkommen gemacht werden? Hebräer 2,10, 5,9. Sollten wir uns nicht ebenfalls bewähren dürfen? Ist es nicht eine Gnadengabe für Christus und seine Ziele der Vervollständigung und Aussöhnung des Alls zu leiden? Ja, es ist eine Gnadengabe, wie man in Philipper 1,29 nachlesen kann. Die Verse 10 und 11 unseres Schriftabschnittes, liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus, den wir betrachten, diese Verse knüpfen an die Gnade an, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. Die Gnade, die nun aber durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart wird, der den Tod aufhebt und dafür Leben und Unvergänglichkeit ans Licht bringt durch das Evangelium, für das ich als Herold, Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt wurde. Jetzt wird die Gnade offenbart. Ja, sie ist offenbart, da nämlich unser Retter Christus Jesus erschienen ist. Er starb auf Golgatha für unsere Sünden. Er wurde am dritten Tag auferweckt. Er erschien den 12 und zuletzt auch Paulus. Und er erscheint auch vor den Herzensaugen aller Glaubenden, deren Retter er geworden ist und denen dadurch die Herrlichkeit der Gnade offenbart wurde. Zum Lobpreis der Herrlichkeit der Gnade leben wir nun. Darüber hinaus wissen wir, dass die Gnade Gottes nicht nur uns, sondern allen Menschen zur Rettung erschienen ist. Titus 2, Vers 11. Christus Jesus wird den Tod aufheben und dafür Leben und Unvergänglichkeit ans Licht bringen. Gläubige sehen sich schon erwartungsfroh als lebendig gemacht und mit Unvergänglichkeit überkleidet. Gewiss ist dies noch nicht geschehen, im Geist aber erfreuen wir uns dieser unumstößlichen Ereignisse. Leben und Unvergänglichkeit sind ja doch längst ans Licht gebracht, und zwar durch das Evangelium des Apostels Paulus. Und wenn auch bereits Jesaja sagt, dass Jehweh den Tod für dauernd verschlingen wird, Kapitel 25,8, wohl auf Israel bezogen zu verstehen, so durfte doch erst Paulus dies in ausführlicher und das allumfassender Weise verkündigen. Durch das Evangelium des Apostels Paulus ist die Aufhebung des Todes und die Herbeiführung des Lebens, übrigens für alle, allseits bekannt geworden, den Gläubigen zur Gewissheit und den für das Evangelium Übles Leidenden unter uns zum Zuspruch. Wir leben bereits aus dieser noch zukünftigen Tatsache. Der Tod hat somit seine furchterregende Macht verloren. Das Evangelium hat seine Kraft entfaltet, die Kraft Gottes, die uns befähigt, Verzagtheit abzulegen und zuversichtlich zu sein, uns des Zeugnisses nicht zu schämen und Übles zu erleiden bis hin zum Tode. Für dieses kraftvolle Evangelium ist Paulus als Herold, Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt. Auf ihn ist in unserer heilsgeschichtlichen Haushaltung zu hören. Er verkündigt uns die an uns, die Glieder seiner Körpergemeinde, gerichteten Worte unseres Herrn Christus Jesus. Titus 1,3, Epheser 1,22, 23. Wer dies ignoriert, kann nicht zur Reife gelangen. Wer aber dazu steht, wird Übles erfahren. Übles ebenso wie Paulus, der sehr wohl weiß, das ist auch die Ursache, Vers 12, dass ich dies jetzt leide. Jedoch schäme ich mich dessen nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute auf jenen Tag zu bewahren. Soweit Vers 12. Nein, Paulus schämt sich seines Evangeliums nicht. Er weiß, dass er dem glaubt, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und damit dem, aus dem und durch den und zu dem hin das All ist. Römer 11,36. Dieser, der Allmächtige und alles Bewirkende, Epheser 1,11, wird, obwohl die Wahrheit auf allen Ebenen in Ungerechtigkeit niedergehalten wird, er wird das dem Paulus anvertraute Evangelium bis zum Tag Christi, dem Tag unserer Verwandlung und Entrückung, bewahren. Diese Gewissheit stellt Paulus dem sinkenden Mut des Timotheus gegenüber. Und so ist es auch gekommen. Noch heute wird das Paulus enthüllte Evangelium der Unbeschnittenheit, Galater 2,7, das Evangelium der überfließenden Gnade Gottes, über welches Gott selbst glückselig ist, 1. Timotheus 1,11, verkündigt. Und nun ist es an Timotheus, dieses Evangelium zu bewahren. So wendet sich Paulus an ihn: Habe ein Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Köstliche dir anvertraute, bewahre durch Heiligen Geist, der uns innewohnt. Dieses weißt du, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewandt haben, unter welchen auch Phygellus und Hermogenes sind. Verse 13 bis 15. Schwere Wölfe sind in die Gemeinden eingedrungen. Männer aus ihrer Mitte haben verdrehte Dinge gesprochen und die Gläubigen an sich gerissen. Paulus scheint seinen Kampf um die Reinerhaltung seines Evangeliums gegenüber Irrlehren und Irrlehrern aller Art, den er immer wieder zu führen hatte, wie wir aus vielen seiner Briefe wissen, verloren zu haben. Und nun haben sich gerade die Gemeinden in der Provinz Asien, denen Paulus mit dem Epheserbrief genannten Rundbrief und dem Kolosserbrief die herrlichsten Wahrheiten verkündigen durfte, von ihm und damit von seinem Glaubensgut abgewandt. Von seiner Lehre, an die die Gläubigen doch übergeben sind, wie es schwarz auf weiß in Römer 6, Vers 17 geschrieben steht. Sie bauen nicht mehr auf den von Paulus gelegten Grund. Paulus legte ja den Grund, nämlich Jesus Christus, so wie er in seiner Größe und Herrlichkeit in der gegenwärtigen Heilsverwaltung zu verkündigen ist. 1. Korinther 3, Vers 10. Da sie mit falschen Materialien und nicht auf den von Paulus gelegten Grund bauen, wird das von ihnen Gewirkte wie in Feuer vergehen. 1. Korinther 3, 15. Sie haben sich nicht von Christus überhaupt abgewandt, sondern haben kein Verständnis für die rein geistlichen und überhimmlischen Dimensionen des Evangeliums des Apostels der Nationen. Sie wollen nicht mehr allein im Glauben leben und allein aus der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ist jetzt alles verloren? Nein, unser Gott und Vater lässt sich immer welche übrig, die ernstlich in der Schrift forschen und das Wort der Wahrheit lieben, die das Köstliche, dem Timotheus und auch uns anvertraute Evangelium bewahren und ein Muster gesunder Worte gebrauchen, die wir von Paulus gelernt haben, seiner gesunden Lehre gemäß. 1. Timotheus 6,3, 2. Timotheus 4,3. Wir bewahren das uns Anvertraute nicht aus eigener Einsicht, wenngleich auch sie ein Geschenk Gottes ist, sondern nur durch den uns innewohnenden Geist Gottes. Das Ergebnis ist ein gesunder Glaube. Titus 1,13, 2,2. Zum Bewahren des Evangeliums, das uns der Körpergemeinde Christi, der Leibesgemeinde, gegeben ist, gehört es, ein Muster gesunder Worte zu haben, einen Grundwortschatz klarer, logischer, biblischer Begriffe. Ohne schriftgetreue Ausdrücke kein schriftgetreues Denken. In diesem Zusammenhang sind wir sehr dankbar, in der konkordanten Übersetzung eine sich nach diesem Anspruch richtende, getreue Wiedergabe des Grundtextes zu haben. Das Muster gesunder, sauber definierter Worte kann man nur im Glauben, das heißt in diesem Zusammenhang in treuer Unterordnung unter das heilige Gotteswort und in der Liebe anstreben und bewahren, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Nur die Lebensgemeinschaft mit Christus Jesus, dem Wort Gottes, lässt uns das Wort bis in die Einzelheiten lieben. Der unausforschliche Reichtum des Christus wird sich den Treuen sodann erschließen. Diese sind dann imstande, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist Gottes sie uns lehrt, auszusprechen, was uns von Gott in Gnaden gewährt ist, indem sie geistliche Dinge mit angemessenen geistlichen Worten erklären. 1. Korinther 2,13. Hören wir noch Zeugen aus alter Zeit. Überaus durchläutert ist dein Wort, Jehwe, und dein Diener liebt es. Psalm 119, Vers 140. Die Worte Jehwes sind reine Worte, Silber, geschmolzen im irdenen Tiegel, siebenfach gefiltert. Psalm 12, Vers 7. Mögen wir dem durchläuterten Wort ehrfurchtsvoll nachspüren. Denn so sprach Jehwe, auf den will ich blicken, der da erzittert vor meinem Wort. Jesaja 66, Vers 2. So betrüblich die Situation in der Provinz Asien auch ist, es gibt noch Männer, die zu Paulus stehen. Ein leuchtendes Beispiel ist Onesiphorus, auf den Paulus in den Versen 16 bis 18 zu sprechen kommt. Der Herr erzeige dem Haus des Onesiphorus Erbarmen, weil er mich oftmals erfrischt hat und sich meiner Kette nicht schämte, sondern als er sich in Rom befand, suchte er mich fleißig und fand mich auch. Der Herr gebe ihm von dem Herrn an jenem Tag Erbarmen zu finden. Und wie viel er in Ephesus diente, ist dir am besten bekannt. Onesiphorus hatte sich nach Rom begeben, unter mühevollen Nachforschungen den Ort der Gefangenhaltung des Paulus ausfindig gemacht, sich dessen Kette nicht geschämt. Es ist ein Risiko, sich zu einem wie ein Verbrecher Gefesselten zu bekennen, und Paulus oft erquickt. Zweifellos nicht nur mit Speisen und Getränken, sondern auch und wesentlich durch seine Besuche als solche und seinen Zuspruch mit den Worten des Glaubens. Zweimal erbittet Paulus des Herrn Erbarmen. Einmal auf die Gegenwart bezogen, für das Haus des Onesiphorus. Dazu gehören seine Familie und gegebenenfalls die Hausgenossen und Haussklaven sowie eine Hausgemeinde. Und einmal auf die Zukunft bezogen, auf den Tag Christi, für Onesiphorus selbst. Das Erbarmen für die Gegenwart dürfte die weitere Reifung im Glauben und manche gütige Führung und Erleichterung für das Haus meinen. Es fällt auf, dass Paulus nicht für Onesiphorus selbst bittet. Vielleicht ist er um seines Glaubens willen inzwischen umgekommen. Umso nötiger hätte die Familie jetzt das Erbarmen Gottes. Für Onesiphorus selbst erbittet Paulus Erbarmen für sein offenbar gemacht werden vor der Bühne des Herrn, vor der alle Gläubigen nach ihrer Entrückung stehen werden. Denn wir alle müssen vorne vor der Preisrichterbühne des Christus offenbar gemacht werden, damit ein jeder das wiederbekomme, was er durch den Körper verübte, es sei gut oder schlecht. 2. Korinther 5, Vers 10. Das Erbarmen des Herrn Jesus Christus über Onesiphorus wird dort in der besonderen Würdigung und Belobigung seines Verhaltens seinen Ausdruck finden. Dieser Mann, der sich zu Paulus hielt, suchte nicht das Seine, sondern das, was Christi Jesu ist. Sein Vorbild diene nicht nur Timotheus, sondern auch uns zur Ermutigung, uns des Evangeliums des Apostels Paulus nicht zu schämen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, hab du Dank, dass du uns in der Gnade auserwählt hast, in der Gnade berufen hast nach deinem Vorsatz, in der Gnade uns den Glauben gewährt hast. In der Gnade stehen wir jetzt. Wir sind gerechtfertigt allein durch Glauben und damit allein in der Gnade im Blut Christi, deines Sohnes. Wir sind versöhnt mit dir durch den Tod deines Sohnes. Welch eine Gnade, Frieden mit dir haben zu dürfen. Du, Vater, hast uns gnadenvoll versiegelt mit deinem Geist, sodass wir nicht wieder verloren gehen können. Du hast uns in den Sohnesstand berufen. Wir sind Glieder deiner Familie und dürfen dich, den allgewaltigen Gott, mit Abba, lieber Vater, anreden. Ja, mit jedem geistlichen Segen, den es inmitten der Überhimmlischen überhaupt gibt, hast du uns in Christus gesegnet. Wir preisen deine Gnade. Hab du auch Dank, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen, in der dem Paulus gegebenen heilsgeschichtlichen Verwaltung deiner überfließenden Gnade. Hab Dank, dass wir der Lehre des Apostels Paulus übergeben sind, die uns so reich macht und innerlich stärkt. So schenkt uns nun auch, dass wir in dieser Kraft unseren Weg gehen zur Auferbauung der Gläubigen und zu deiner Verherrlichung. Schenk es uns, dass wir aus deiner Kraft, aus der Kraft der Gnade, den Dienst der Gerechtigkeit tun können und den Dienst der Versöhnung, ja, alles diene zum Lobpreis und zu deiner Verherrlichung, Gott und Vater. Mögen wir ein Brief Christi sein und zum Lobpreis deiner Herrlichkeit da sein. Alles ist aus dir und durch dich und zu dir hin. Dir sei die Verherrlichung und der Lobpreis, lieber Vater, Vater der Herrlichkeit, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.